so ein Schlingel. Also ich weiß, meine Mutter hat das oft zu mir gesagt, wenn ich wieder irgendwas angestellt hatte. Du bist aber auch ein Schlingel. Ich habe mal nachgeguckt, wo das eigentlich herkommt. Das gibt's also seit dem 15. Jahrhundert. Und die ursprüngliche Bedeutung des Wortes ist eigentlich fast das Gegenteil. Denn ursprünglich hieß das so viel wie Müßiggänger oder Faulpelz.
Work-Life-Balance, der Therapie-Podcast von und mit Justus und Frank Meyer. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Work-Life-Balance, der podcastgewordenen Selbsthilfegruppe mit Vater und Sohn. Ja, der Sohn, das bin ich. Mein Name ist Justus Meyer, ich bin Journalist, Redakteur, PR-Mensch. Kurz gesagt, ich habe beruflich sehr viel mit Sprache und Texten zu tun. Und darüber, also über alles, was ich schön finde, was mir gefällt, was mich aufregt, was mich zum Lachen bringt oder auch was ich nicht verstehe, unterhalte ich mich am liebsten mit meinem Vater Frank. Er ist von Beruf Leser, Schreiber, Sprecher und Spieler von Texten und es geht ihm ähnlich wie mir. Er liest, hört und sagt vielleicht auch so gut wie täglich Dinge, die seine Work-Life-Balance ins Kippen bringen oder wieder austarieren. Also, los geht's mit Episode 2. Wir rufen ihn jetzt an.
Ah, hallo Justus.
Ja, ahoi, ahoi.
Grüß dich, ahoi.
Ja, ich habe natürlich wieder eine ganze Menge an Themen für unsere pickepackevolle zweite Folge Work-Life-Balance mitgebracht. Mhm. Aber anfangen würde ich gerne mit was, auf das mich tatsächlich einige Zuhörer unserer ersten Folge hingewiesen haben und das auch ausdrücklich als Wunsch geäußert haben, dass wir uns doch mal dieses Themas annehmen. Und zwar geht es dabei um künstliche Intelligenz.
Ah, ja, ja.
Hast du bestimmt auch schon gerade so ich habe den Eindruck, gerade in den letzten Wochen und Monaten ist man kaum dran vorbeigekommen an dem Thema.
Ja, ja, seit November mindestens steht täglich was in Zeitungen darüber.
Ja.
Und
ja,
hochinteressant.
Ja, ich glaube, angefangen hat das mit einer Meldung, die natürlich viel Aufmerksamkeit erregt hat, dass Google einen sogenannten roten Alarm ausgelöst habe.
Aha.
Weil Google, also die New York Times hat das berichtet, ich glaube, es war im November des vergangenen Jahres, weil Google wohl befürchtet, dass speziell die künstliche Sprachintelligenz namens ChatGPT, dass die quasi die Suchmaschine von Google ersetzen könnte. Also das ist die Befürchtung des Konzerns. Weil sie einfach intelligentere Antworten gibt oder sogar Rückfragen bei jemandem stellen kann, der jetzt, also Google, der Google-Algorithmus, der gibt ja keine Rückfragen, der macht ja keine Rückfragen. Da gibst du was ein und der liefert dir ein paar Ergebnisse.
Ja, das ist ja eine Suchmaschine. Da findet man irgendwelche Sachen, die schon da sind im Netz, ne?
Genau. Und die künstliche Intelligenz, die kann halt im Prinzip wie ein allwissender Gesprächspartner, der ist so wie der weise Mann, den du alles fragen kannst und der auf alles eine Antwort hat und sogar antizipieren kann, worauf du hinaus willst und dann vielleicht sogar entsprechend weiterfragen kann. Aber das war auch gar nicht das Einzige. Vielleicht hast du auch gelesen zu dem Thema im Zusammenhang mit Schule und Studium.
Ja, klar, weil ich meine, jetzt müssen alle Lehrer in der Schule und an Universitäten sich darauf einstellen, dass sie Aufsätze kriegen von Schülern und Studenten und Studentinnen, die gar nicht selber geschrieben haben, sondern die halt das Thema in so eine Chatmaschine eingegeben haben und die hat ihnen dann den Aufsatz geschrieben, zum Beispiel.
Ja.
Ja, ja klar, und das ist ein Riesenproblem.
Es wurde ja immer schon abgeschrieben. Also es haben immer schon Schüler einfach Wikipedia-Artikel abgeschrieben oder sich so hier und da zusammengestellt. Aber das konnte man mit Software noch relativ leicht rausfinden, mit so Plagiatsfinder-Software, die jetzt auch in Doktorarbeiten beispielsweise plagiierte Stellen finden kann. Das geht halt bei einer KI gar nicht, weil selbst wenn man zweimal den gleichen Befehl eingibt, jetzt meinetwegen schreibt einen Aufsatz für die zweite Klasse über Dinosaurier, dann wird der nie zweimal hintereinander den gleichen Text produzieren. Also das ist sehr, sehr schwer.
Man kann ja auch das, man kann ja das Thema oder den Titel des Aufsatzes selber formulieren. Ne, du kannst ja sagen, nicht nur schreibe einen Aufsatz über Dinosaurier, sondern auch die Frage stellen, warum sind Dinosaurier eigentlich ausgestorben, zum Beispiel? Und dann wird er dir einen anderen Aufsatz schreiben, als wenn du fragst, wie viele Dinosaurier gab's eigentlich?
Ja. Und für den Journalismus hat es natürlich auch sehr weitreichende Auswirkungen. Also wir lesen schon Artikel, die von künstlichen Intelligenzen geschrieben sind. Da hat ein US-Nachrichtenportal, CNET heißt das, gehört zu einem großen Medienhaus namens Red Ventures. Die haben auf ihrer Website so Artikel über Finanzen von künstlichen Intelligenzen schreiben lassen und sowohl ungeprüft veröffentlicht, haben das auch nicht extra gekennzeichnet. Das stand irgendwo ganz versteckt in der sogenannten Meta-Description der Artikel, die der normale Internet-User oder Leser ja eigentlich nie zu Gesicht bekommt. Ist dann aber ein paar Computerexperten aufgefallen und dann haben sich mal Finanzexperten diese Artikel vorgenommen und das muss also... Es muss hanebüchen gewesen sein. Die strotzten wohl nur so vor Fehlern, teilweise so auch ganz einfachen Fehlern. Also da sind falsche Prozentzahlen angegeben worden und ähnliches.
Aha. Ich habe gedacht, Algorithmen, die seien so gefüttert mit Tausenden und Millionen von Informationen, dass die also rechnen, eigentlich müssten die doch können. Also ich meine, Computer können doch schneller und besser rechnen als wir Menschen.
Ja, ich glaube, da ging es jetzt um Zahlen, die nicht ausrechenbar waren, sondern die man irgendwo recherchieren musste.
Also es ging um die Fakten.
Genau. Ja. Also faktisch war da wohl sehr vieles falsch, was wohl auch daran liegt, dass die auf veraltete Datenbanken einfach zugegriffen hat.
Ja, das ist nämlich in dem Fall, glaube ich, wirklich der Punkt. Denn die sind ja gefüttert mit Informationen, die nicht unbedingt von heute sind, sondern mindestens von gestern oder vorgestern.
Ne? Ja, das ist aber ein Zustand, der lässt sich natürlich sehr leicht ändern. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch sehr lange dauert, bis es so eine künstliche Sprachintelligenz gibt, die quasi auf das Echtzeit-Internet zugreift und nicht auf eine bestimmte Textdatenbank, aus der sie sich ihre Informationen zieht.
Naja, aber das sind ja alles so Artikel, von denen du jetzt sprichst, die haben mit Fakten zu tun, mit Zahlen, mit Vorfällen, die halt journalistisch als Fakten berichtet werden können. Mhm. Aber was macht so ein Text, wenn du ihm zum Beispiel die Frage stellst, was ist der Sinn meines Lebens?
Er beantwortet,
ich meine, da kriegt man sicher auch einen Text.
Man kriegt sicher eine Antwort. Und ich glaube sogar, du kriegst immer eine andere Antwort. Die wird vielleicht inhaltlich gleich sein, aber ich tippe mal immer so ein bisschen anders formuliert.
Mhm. Ja, müsste man probieren.
Ja, da wird sie sich halt bei irgendwelchen Internetquellen irgendwas drüber suchen. Und je nachdem, mit welchen Quellen du sie fütterst, kriegst du halt auch unterschiedliche Antworten. Ich habe dir da ja einen Link zugeschickt über diesen Vortrag von Daniel Kehlmann.
Mhm.
Und da ist diese eine spannende Stelle drin, wo er einen Satz vorgibt und die künstliche Intelligenz soll den zweiten Satz dazu ergänzen. Und ich glaube, der Satz, den er vorgibt, war sinngemäß, ich war auf der Suche nach einer Wohnung, gestaltete sich aber schwierig oder habe sie aber nicht bekommen oder war nicht erfolgreich auf der Suche nach einer, irgendwie sowas, ne?
Mhm.
Und dann hat die künstliche Intelligenz, er hat so ganz flapsig den Satz fortgeführt mit einer Antwort darauf, nämlich, hey Mann, du hast aber einen geilen Arsch, mach dir keine Sorgen, so sinngemäß.
Ah ja.
Ja.
Und dann musste Kehlmann weiterschreiben.
Er musste dann weiterschreiben, ihm ist aber wohl auch sehr schnell klar gewesen, warum die künstliche Intelligenz so geantwortet hat. Die wurde nämlich mit Daten aus Reddit gefüttert und Reddit ist so ein Internetforum, das, glaube ich, dafür bekannt ist, dass da jeder irgendwie posten kann, was er will.
Okay, ja, verstehe.
und hat sich da offenbar sprachlich dran orientiert.
Ja, also ich habe ja sowas Ähnliches mitbekommen. Ich habe das ja auch schon ausprobiert bei einem anderen solchen KI-Portal, also nicht ChatGPT, das hieß anders. Und da konnte man verschiedene Texte, also Dialoge, Essays, Gedichte, Liedtexte, Kurzfassungen, Langfassungen, Verbesserungen von Texten. Man kann ja auch Texte da eingeben und dann sagen, kürze mir die sinnvoll oder mach die irgendwie noch interessanter. Aber man konnte vor allem verschiedene sozusagen Register anklicken. Du konntest also einen Text überzeugend verlangen, du konntest einen Text humorvoll verlangen oder du konntest ihn auch zum Beispiel negativ verlangen. Und entsprechend, ich habe dasselbe Thema eingegeben und habe also bei negativ und bei überzeugend natürlich zwei völlig verschiedene Texte bekommen über einen und denselben Gegenstand. Also das ist schon erstaunlich, was die können, aber das ist natürlich eine sprachliche Angelegenheit. Also inhaltlich waren beide Texte, haben mich nicht vom Hocker gehauen, weil das waren eigentlich Dinge, die man, ja, die üblich sind, die man hört. Ich habe da eingegeben die Frage, was ist der Charakter der Deutschen? Und dann kamen alle Klischees, die man kennt, die weltweit bekannt sind, die kamen einmal positiv ausgedrückt und dann aber auch ein bisschen kritisch. Es war schon interessant, aber es war nicht besonders. Also originell war es nicht.
Ja, wahrscheinlich ist es, also Kehlmann hat das, finde ich, ganz schön in einem Satz zusammengefasst. Der hat ja gesagt, man merkt, da ist keiner zu Hause.
Ja, und jemand das anderes, ist sehr schön gesagt.
Ja, ja, ne? Ja. Jemand anderes hat auf Englisch hat es bezeichnet als a lack of aboutness.
Mhm.
Das fand ich eigentlich auch ganz passend.
Mhm.
Also ja, man merkt, da ist keiner zu Hause. Ich muss gestehen, ich habe es natürlich auch mal ausprobiert. Ist ja völlig klar. Und dann habe ich mir gedacht, ich lasse die KI mal gegen einen menschlichen Autor antreten. Und damit unsere Zuhörer auch was davon haben, habe ich mir gedacht, muss es natürlich ein Text sein, den die auch kennen. Und ich hoffe natürlich sehr, dass alle, die Folge 2 hören, auch Folge 1 gehört haben oder die dann jetzt im Anschluss noch hören oder zumindest den Ausschnitt, in dem du den wunderbaren Text Vereinfachung im Eisenbahnverkehr von Hermann Harry Schmitz liest.
Ah, und den hast du eingegeben, diesen Titel?
Nee, der Titel hätte ja nicht ausgereicht. Da hätte, glaube ich, die KI nicht genau genug gewusst, was sie da machen soll. Deswegen habe ich eingegeben, schreibe eine lustige Kurzgeschichte über einen Vater, der wahnsinnig wird, weil er das Fahrkartensystem der Eisenbahn nicht versteht. Er schafft es daher nicht, eine geplante Reise nach Cottbus anzutreten und wird in eine Anstalt eingewiesen.
Oh, viel Vorgaben.
Mhm. Ja, ich wollte es der KI auch, ne, dass es einen echten Vergleich geben kann, dass die nicht über was anderes schreibt. Letzte Anweisung noch. Die Wärter prügeln ihn zu Tode, anschließend kommt er ohne Fahrkarte in den Himmel. Das waren die Vorgaben.
Okay.
Und jetzt lese ich mal eben vor.
Ja, bitte, ich bin gespannt.
Was ChatGPT daraus gemacht hat. Also, es war einmal ein Vater, der versuchte, eine Reise nach Cottbus anzutreten. Er hatte ein Ticket gekauft, aber als er an der Bahnhofskasse ankam, verstand er das Fahrkartensystem nicht und wurde wahnsinnig. Er versuchte, das System zu verstehen, aber es war einfach zu komplex. Er begann immer lauter zu schreien und brach schließlich zusammen. Die Bahnhofsangestellten riefen einen Krankenwagen, der ihn in eine psychiatrische Anstalt brachte. Dort angekommen, machte er sich über das Fahrkartensystem lustig und wurde dafür von den Wärtern geprügelt. Schließlich starb er an seinen Verletzungen. Doch als er starb, wurde er plötzlich wieder wach und stellte fest, dass er im Himmel war. Und er hatte keine Fahrkarte. Er sah einen Engel an und sagte verwirrt, »Bin ich im Himmel? Aber ich habe keine Fahrkarte.« Der Engel lächelte und sagte, »Keine Sorge, du brauchst keine Fahrkarte. Hier ist der Himmel. Hier gibt es keine Tickets. Der Vater war überglücklich, denn er hatte endlich begriffen, dass man im Himmel die Fahrkarte nicht braucht.
Aha. Ja, das ist teilweise eine Kurzfassung, ein Extract oder so von Vereinfachung im Eisenbahnverkehr von Hermann Harry Schmitz. Und teilweise hat sich die KI selber überlegt, wie ging das jetzt weiter und was passierte. Und da kommt ein Engel sogar vor, der kommt ja bei Hermann Harry gar nicht vor.
Stimmt, das hatte ich ja auch nicht vorgegeben. Fand ich auch spannend, dass da plötzlich ein Engel vorkommt. Man merkt aber an einer Stelle, finde ich, ganz deutlich, dass die KI gar keinen Sinn für realistische Handlungen hat. Oder für Handlungen, die nicht realistisch sind, aber die man dann eben so ins Groteske auch sprachlich verorten muss. An der Stelle, wo sie sagt, der kommt in der Anstalt an, macht sich über das Fahrkartensystem lustig und wird dafür von den Wärtern geprügelt. Also,
ne,
das also, ist nix.
Der so, Satz, wirkliche den, Autor ist witziger und erheblich besser.
Ja, aber sie hat einen schönen, spannenden, interessanten Satz produziert. Zumindest einen Teilsatz. Doch als er starb, wurde er plötzlich wieder wach. Das fand ich ganz erstaunlich witzig.
Ja, da hatte sich was übersetzt aus der Eingabe. Dass der das offenbar im Himmel noch mitkriegt, da muss er dann halt wach werden. Also insofern, halb realistisch, aber insgesamt nicht sehr komisch. Ja, aber schön das zu hören.
Ja, ich fand's auch, ich fand's witzig und ich glaube, dass sich gute Autoren noch viele, viele Jahre keine Sorgen machen müssen, dass die KIs ihnen irgendwie den Rang ablaufen. Aber für andere Zwecke wird es, glaube ich, wirklich nicht lange dauern, bis du da eigentlich keinen menschlichen Einsatz mehr brauchst, beziehungsweise bis die in einer Qualität Texte, Antworten, inhaltliche Zusammenfassungen liefern können, die einfach nur erstaunlich ist. Das wird vielleicht echt nochmal so ein Sprung.
Ja, ja.
Wie damals, als die Suchmaschinen kamen.
Ja. Ich habe neulich mit einer Journalistin darüber geredet, über diese KI-Textproduzentenmaschinen. Und sie sagte, ja, also, dass sie könnte sich gut vorstellen, dass das demnächst wirklich auch im Journalismus, auch im Fernsehjournalismus zum Beispiel, selbst bei Kommentaren vorkommen könnte, dass man sowas nimmt. Denn da war sie ziemlich boshaft. Sie sagte, die Kommentare sind ja heute schon relativ langweilig. Es traut sich ja keiner mehr, wirklich was zu sagen, was vielleicht nicht abgewogen genug ist. Und da sind, das habe ich auch gemerkt, bei den Sachen, die ich eingegeben habe, diese Maschinen versuchen, irgendwie abgewogen zu sein, nirgendwo anzustoßen, habe ich so bis jetzt das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das immer so ist und ob das so bleibt, aber das ist so ein bisschen sich in der Mitte treffen, möglichst nichts Extremes machen. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, man kann vielleicht demnächst in Zeitungen feststellen, ob so ein Text von einer Maschine generiert worden ist, wenn man keine grammatischen Schnitzer mehr darin findet.
Ja, das stimmt. Das können Sie. Also,
denn wir sind ja mit Sicherheit gut mit dem Duden gefüttert.
Ja. Nee, ich muss eine Sache gestehen. Ich habe eine Korrektur an dem Text von, an dem Vereinfachung im Eisenbahnverkehr von ChatGPT vorgenommen. Da war nämlich ein grammatikalischer Fehler drin.
Ah doch.
Ja. Ich habe die Stelle gerade nicht im Kopf.
Das wird schon kommen.
Aber sonst schreiben die eigentlich ziemlich fehlerlos, ja.
Mhm. Ah, da werden wir sicher noch manches Neue erleben. Und vor allem auch, vielleicht sprechen wir da nochmal drüber, weil das hat ja wirklich auch Folgen, die weit über das Schreiben hinausgehen. Denn es gibt ja inzwischen Entwickler, von zweien habe ich gelesen, die sich streiten, ob so eine Maschine dann auch eine Seele hat oder nicht. Aber das ist ein Thema, das können wir ein anderes Mal bereden.
Ja, Wir werden das auf jeden Fall im Blick behalten. Ich warte noch drauf, dass ich den ersten wirklich lustigen Witz, den eine KI geschrieben hat, mal höre. Das ist mir bislang noch nicht begegnet. Wenn sie das hinkriegen,
ja, aber die werden also wahrscheinlich
wirklich überraschend, aber gewollt witzig zu sein, dann ziehe ich meinen Hut vor den Programmierern und vor der KI. Dann von mir aus soll die eine Seele haben. Wer Witze machen kann, hat auch eine Seele.
Ja.
Naja. Ich würde sagen, wir halten es mit Monty Python und kommen nun zu etwas völlig anderem.
Ja.
Und zwar möchte ich gerne unsere Rubrik, die wir in der letzten Folge eingeführt haben, Fremdwörter, die ich gut finde, mit dir machen. Einfach, weil es mir großen Spaß macht und weil mir viele Zuhörer gesagt haben, dass sie das spannend und witzig fanden, dass sie auch natürlich ein Fremdwort haben. Ich habe da ein paar Einsendungen gekriegt, aber ich bin gespannt, ob du was hast und würde dir generös, wie ich bin, den Vortritt lassen.
Ja, also ich habe zwei gefunden, die beide aus dem Lateinischen kommen, wie ja viele unserer Fremdworte. Und die passen irgendwie zusammen. Die passen sogar zum Thema, über das wir eben gesprochen haben. Das eine ist das Wort fatigant.
Fatigant. Hat es irgendwie...
Du rätst, was es ist?
Ja, ich möchte raten. Es gibt ja Fatigue oder Fatigue, die Erschöpfung. Fatigant würde ich dann tippen.
Ja, das französische Fatigue, ja.
Sowas wie...
Richtig.
Erschöpfend.
Erschöpfend, ermüdend oder auch langweilig.
Mhm.
Von fatigare, ermüden, erschöpfen.
Ah, okay.
Und das ist, das könnte man sicher auf manche KI-Texte anwenden. Die sind vollständig, die haben viel Inhalt, die haben jede Menge Sachen gelernt und geben sie wieder. Aber es ist vielleicht dann manchmal doch ein bisschen ermüdend. Und das zweite Fremdwort, das ich auch sehr hübsch finde, sprachlich oder klanglich eigentlich noch schöner, ist Loquax.
Loquax?
Loquax.
Wie schreibt man das?
L-O-Q-U-A-X. Loquax.
Es ist ein sehr schönes Wort.
Ist ein sehr schönes Wort und ich finde es auch lautmalerisch sehr schön. Es klingt fast schon nach einem Frosch. Loquax, Loquax.
Ja, ich hatte es auch irgendwie im Bereich Frosch-Ente gesehen. Ja,
das passt auch zu ermüdend, weil es bedeutet geschwätzig.
Da wäre ich nie drauf gekommen.
Geschwätzig. Es gibt da sogar ein Substantiv zu, die Loquazität, also Geschwätzigkeit. Auch aus dem Lateinischen. Loquax.
Und wie sagt man das dann? Also der Typ war so Loquax.
Der war sowas von Loquax und außerdem fatigant Loquax.
Oh, ja, das sind die Schlimmsten. Ne? Ja, ja.
Das sind die Schlimmsten. Also da, eben Lateinisch, es heißt ja, es gibt ja den alten Ausdruck Homo loquens, also wir sind der sprechende Mensch oder das sprechende Lebewesen. Ne? Das heißt einfach sprechen und Loquax heißt eben geschwätzig. Und das ist ein Wort, das habe ich erst kürzlich gefunden. Und das werde ich, glaube ich, gelegentlich anwenden, weil es einfach sehr schön klingt. Jetzt zu deinen.
Ja, wir sagen uns die ja nicht vorher. Ne? Also ich habe ja jetzt echt geraten, was das heißt. Das heißt, du kennst meins auch nicht. Es steht aber irgendwie, fügt es sich ganz wunderbar ein. Auch wenn ich jetzt schon vielleicht zu viel vorweggenommen habe, aber das Wort, das ich mitgebracht habe, ist radotieren.
Radotieren. Radotieren.
Ja.
Keine Ahnung.
Also es stammt wohl nicht aus dem Lateinischen, wenn dann über Umwege, kommt wohl aus dem Französischen, von dem Wort radoter. Und das bedeutet sowas wie quatschen.
Aha, ja, es passt dazu.
Witzig,
ne? Erstaunlich jetzt, ja.
Es ist ja fast, also das Radotieren ist ja fast das Verb zum Loquax, ne?
zum Logwachs und Gott, wenn es langweilig ist, dann ist es auch fatigant und vielleicht
das,
ist es auch
das fatigante Radotieren.
Ja. Ich meine, wir radotieren ja hier auch ein bisschen rum und wiederholen uns. Und ja,
deswegen habe ich das natürlich mitgebracht.
Ja,
ist klar. Völlig klar, dass es auf uns maximal zutrifft. Wir werden es sicher nicht immer schaffen, auf uns zutreffende Fremdwörter für diese, wie ich finde, wunderschöne Rubrik mitzubringen, aber heute ist uns das mal gut gelungen. Kommt, wir sind gerade so im Flow. Wir machen gleich die nächste. Ich habe Lust drauf.
Ja, das war die Rubrik schöne Wörter, die wir viel zu selten benutzen.
Ja, das also haben wir uns in der letzten Folge vorgenommen. Dass
ja, schöne deutsche Wörter.
Ja, die wollen wir ja nicht vernachlässigen. Mhm. Auch die sollen ja ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit von uns bekommen. Tun sie ja auch im Alltag.
Da fängst du jetzt an.
Fange ich sehr gerne an. Bei mir wird es heute ganz floral. Das erste Wort, was ich mitgebracht habe, ist Blümchenkaffee.
Ah, Blümchenkaffee. Ja. Kennt man das heute überhaupt noch, dass du das kennst?
Ja, ich kannte es, wusste aber nicht genau, was es bedeutet. Also ich hatte so eine Idee davon, dass das wahrscheinlich irgendwie dünne Plörre ist. Und das ist es ja auch. Die Herleitung.
Ja.
Ja, du kennst sie, ne?
Ja.
Ja, ich musste sie nachgucken. Dann willst du sie erzählen. Erzähl du sie.
Nee,
du
erzähl sie.
Gut, also zumindest das, was ich darüber gelesen habe, ist, dass der so heißt, weil man das Blümchenmuster auf dem Boden der Kaffeetasse sehen kann, wenn der Kaffee so dünn ist. Aber es hat ja heute kaum noch jemand ein Blümchenservice, ne?
Eben, und ich glaube auch, dass es inzwischen, ich meine, die Zeiten sind nicht mehr so, das stammt ja auch aus Zeiten, wo der Kaffee oft auch sehr dünn sein musste, weil er zum Beispiel zum dritten Mal aufgegossen wurde. Ich kann mich an solche Zeiten erinnern. Ich bin ja schon ein alter Knochen und in den Jahren, in den 50er Jahren war das manchmal noch so, dass der sogenannte richtige Kaffee, also nicht Muckefuck oder kein Malzkaffee, sondern Bohnenkaffee, wie man damals sagte, der wurde zum Teil mehrmals aufgegossen, weil er einfach so teuer war. Und dann wurde er natürlich ein bisschen dünner immer. Und wenn du solche Tassen hattest, dann sah man die Blümchen, ja. Blümchenkaffee.
Ja, ich vereine da in mir auch die maximale Diskrepanz oder gespaltene Persönlichkeit, weil ich habe gar keine Lust, Blümchenkaffee zu trinken. Also damit könntest du mich, glaube ich, jagen, aber ich finde das Wort so schön.
Das Wort ist schön, ne. Trinken mag ich das auch nicht,
ne. Nee, ne. Aber das wunderbare Gerhard Delling-mäßige Überleitung, wo wir beim Trinken sind, das zweite Wort, was ich mitgebracht habe, ist Blümerant.
Das aber nicht von Blümchen kommt, oder?
Das kommt nicht von Blümchen. Das kommt aus dem Französischen auch, von bleu morant. Also die tödliche Blässe. Ne?
Mhm.
Und man sagt es, wenn man, wenn man benommen ist, wenn man sich unwohl fühlt, man möglicherweise kurz vor einer Ohnmacht steht. Mhm. Ich finde, es gibt kaum Wörter, die so gut in Mundart passen wie Blümerant.
Im Rheinland Plümerant. Plümerant. Wir sagen das mit hartem Bäh, würde der Sachse sagen, mit hartem Bäh. Plümerant.
Ja.
Ach, mir ist so Plümerant. Mhm. Obwohl, es ist ja eigentlich ein Fremdwort, ne? Aber es ist schon so eingedeutscht. Aber selten
recht,
benutzt. Ja. Hast du recht, ja.
Ja, stimmt. Naja, gut, wenn du weit genug zurückgehst, ist wahrscheinlich alles ein Fremdwort, aber ich finde, das geht noch so.
Viele, ja. Ja, ja.
Es ist zumindest ja sehr eingedeutscht. Also der Weg von Bleu Morant zu Blümerant oder Plümerant, der ist so weit, da finde ich, auf dem Weg ist das ein einheimisches Wort geworden.
Ja, und es ist auch irgendwie blumig.
Ja. Ne? Genau. Obwohl es nicht von Blümchen kommt, ist es blumig und deswegen finde ich es irgendwie, passte das so schön zum Blümchencafé und man sagt ja auch blumige Sprache, ne?
Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob die Engländer das auch sagen. Sagen die das? Bloomy Language?
Maybe. Don't know. Gibt es ein Gegenteil davon? Gibt es auch eine steinige Sprache oder eine wüste,
könnte man sagen.
Wüste
also,
Sprache oder kahle? Ja.
Ja, doch. Also
verdorrte Sprache?
Ja, wenn man sich in der Literatur oder auch bei manchen Hochtiefdenkern in den Büchern umguckt, da ist manches steinig, würde ich sagen, felsig. Doch, ich finde, das kann man sagen. Das ist zwar nicht üblich, aber als Gegenteil zu blumig würde das gehen.
Ja.
Bloomy Language oder eben das Gegenteil.
Naja, unter Bloomy. Stony Language würde man sich was anderes vorstellen, glaube ich.
Ja, stoned, das ist wieder was anderes.
Ja. Vielleicht machen wir einfach mit dem Wort von dir weiter. Ja. Du hast doch bestimmt auch eins mitgebracht.
Ich habe auch zwei mitgebracht.
Wunderbar.
Und eines ist ein Wort, das ich sehr mag, das aber ich glaube auch selten geworden ist. Das ist nämlich ein Wort, das bezeichnet einen übermütigen, zu Streichen oder gewitzten Tricks aufgelegten, zu Schwindeleien aufgelegten Lausejungen. Und das ist gespannt. Das Wort Schlingel. So ein Schlingel. Also ich weiß, meine Mutter hat das oft zu mir gesagt, wenn ich wieder irgendwas angestellt hatte. Du bist aber auch ein Schlingel. Ich habe mal nachgeguckt, wo das eigentlich herkommt. Das gibt es also seit dem 15. Jahrhundert. Und die ursprüngliche Bedeutung des Wortes ist eigentlich fast das Gegenteil. Denn ursprünglich hieß das so viel wie Müßiggänger oder Faulpelz. Also einer, der irgendwie nichts machte. Mhm. Und das wieder kommt von dem mittelhochdeutschen Verb slingen. Damit ist verwandt schlingen, unser Wort schlingen oder unser Wort Schlange oder unser Wort schlank. Und das heißt so viel wie sich winden, kriechen, schleichen, die Schlange, die kriecht und schleicht. Daher kommt das Wort Schlingel, was aber natürlich eine ganz andere Bedeutung angenommen hat. Aber ich finde, es klingt sehr schön und ich mag das Wort. Und ich habe ein ähnliches, das wurde mir auch manchmal gesagt, als ich noch jung war. Das ist ein Wort, das kennt man von Max und Moritz oder das kennt man von einer amerikanischen TV-Kultserie. Die kleinen Strolche, also das Wort Strolch.
Stimmt, das Strolch ja auch als Verb. Auch schön.
Strolch, ne? Ist ein Rumstrolchen,
ja.
Ist ein super Wort und das ist jetzt so ähnlich wie dein Wort Blümerand. Das ist eigentlich ein deutsches, klingt ja auch vollkommen deutsch.
Ja.
Es kommt aber gar nicht aus dem Deutschen. Du glaubst nicht, wo das herkommt. Hast eine Idee?
Farsi?
Nein, viel näher.
Es muss ja was Abwegiges sein. Näher. Dann aus dem Spanischen. Nein, Italienisch.
Nein, auch nicht.
Strolecce oder so ähnlich.
Ja, du bist fast dran.
Il Strolecce.
Ursprünglich aus dem Griechischen, nämlich von dem Wort Astrologos, also Astrologe.
Ach.
Ne? Ja. Aster ist der Stern und Logos der Kundige, also der Sternkundige. Und diese... Wie wurde dieses Wort zu Strolch? Das ist ja eigentlich, kann man sich hier gar nicht ausdenken. Das tauchte dann zuerst bei Grimmelshausen auf, so in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Warum? Weil nämlich die ganzen Astrologen, die seit der Antike ja auch sozusagen also als Sterndeuter Zukunftsforscher waren, die also voraussagten, wie wird der Krieg ausgehen, wie wird das Schicksal sein, die Sterne deuteten. Die wurden dann aber irgendwann, kriegte man mit, dass die meisten von denen also ziemlich dummes Zeug redeten, dass das alles gar nicht so eintrat. Und dann wurden die aus Rom und Italien rausgeschmissen, verbreiteten sich über ganz Europa und zogen dann im Dreißigjährigen Krieg mit den Landsknechtsheeren durch Europa und hießen dann italienisch Astrologie. Und dann hat man das A offenbar irgendwann weggelassen und dann blieb nur noch Astrologie übrig. Und da die so rumstrolchten, nichtsnutzig, halb betrügerisch, quacksalberisch, wurde dann aus Astrologie Strolche. Erstaunlich.
Mhm. Es ist jedenfalls
aber ein schönes
wunderschönes Wort.
Wort.
Ja. Vielleicht, bevor wir das vergessen und dann können wir da mit unserem Blog über die schönen, bewahrenswerten, bewundernswerten, benutzenswerten Wörter abschließen. Wir haben ja in der letzten Folge einen Aufruf rausgegeben an unsere Zuhörer. Mhm. Und zwar ging es darum, dass wir suchten einen Begriff für das Unbehagen beziehungsweise das krankhafte Unbehagen, das einem Sprachdummheiten bereiten können. Ne?
Ja.
Wenn man da also sehr drunter leidet, wenn man mit denen konfrontiert ist.
Ja.
Und
gab es Einsendungen?
Wir haben tolle Einsendungen bekommen.
Mhm.
Und da möchte ich jetzt mal ein paar der tollen Einsendungen vorlesen und zur Diskussion freistellen. Ich finde besonders schön, weil es sich so reimt, Morbus Vordus.
Mhm.
Ziemlich selbsterklärend, hypochondrische Sprachentfremdung.
Oh.
Ja. Mhm. Schön fand ich auch Morbus Amor Verborum, also die quasi krankhafte Liebe zum
Wort,
zur Sprache.
Mhm.
Und eine interessante Einsendung, da merkt man, da hat sich jemand wirklich, also die anderen sicher auch, aber wirklich auf einer fast schon professionellen Ebene damit auseinandergesetzt, der Begriff adulte Hyperlexie. Weißt du, was Hyperlexie ist? Das gibt es nämlich.
Das gibt's?
Das gibt's.
Das Wort gibt's?
Das ist ein Krankheitsbild. Und die Einsendung hat das Wort adult davor gesetzt, weil es eigentlich ein Krankheitsbild ist, das man nur bei Kindern, bei Heranwachsenden beobachtet.
Ach so.
Und zwar ist das eine...
Und adult heißt erwachsen, ja.
Ja, genau, adult, erwachsen. Hyperlexie ist nämlich eine ungewöhnlich rasche und frühe Hingabe und Auffassungsgabe, wenn es um Sprache, aber auch um Zahlen geht. Das ist was, das befindet sich so an der Grenze zum Autismus.
Aber Hyperlexie heißt doch also sozusagen, ich übersetze mir das jetzt, so eine Art Sprachbesessenheit, dass man einfach übermäßig von Worten erfüllt ist und dieselben wahrscheinlich auch produziert.
Ja. Also ich würde sagen, da sind schon gute Sachen dabei. Ich würde die Verlosung, ich würde den Aufruf jetzt nochmal erneuern. Schickt uns weiter Vorschläge, wenn ihr was habt. Wir können ja sagen, wir werden dann in der nächsten Folge uns auf was festlegen.
Okay. Mhm.
Unseren Favoriten sozusagen küren. Trotzdem halten wir uns natürlich an das, was wir angekündigt haben. Werden selbstverständlich die handsignierte Erstausgabe Kettenkarussell von Armin Müller-Stahl einem derjenigen, die uns Vorschläge geschickt haben, zukommen lassen. Und für alle, die uns jetzt noch weitere Vorschläge schicken, müssen wir noch was verlosen. Es muss sein.
Mhm. Was nehmen wir?
Sonst wäre es ja ungerecht. Ne? Ich habe mir was überlegt. Und zwar habe ich hier noch ein Kleinod rumstehen, wo ich glücklicherweise zwei Ausgaben von besitze. Und deswegen würde ich auch eine davon abgeben. Und zwar wegen des großen Anklangs, den die wunderbare Schmitz-Geschichte, über die wir heute schon gesprochen haben, in der letzten Folge gefunden hat. Ein kleines Büchlein über Hermann Harry Schmitz. Es heißt Hermann Harry Schmitz, der Katastrophenirrzähler, mit Zeichnungen.
Das und kommt mir doch bekannt vor.
Es sollte dir bekannt vorkommen. Du bist ja schließlich der Herausgeber. Und du musst es dann selbstverständlich noch handsignieren, bevor wir es verschicken.
Ah, okay.
Ja, Mensch, jetzt eigentlich sind wir schon fast am Ende unserer kleinen Selbsthilfe-Gruppentherapie-Stunde zu unserer Work-Life-Balance.
Ich habe noch ein kleines Problem, aber das wollte ich ansprechen, weil ich habe gemerkt, dass ich jahrelang, eigentlich, es passiert mir eigentlich heute noch, dass ich bestimmte Worte meistens falsch ausspreche.
Oh, ja.
Ich kenne zum Beispiel einige Damen, die heißen Sybille. Aber die heißen natürlich gar nicht Sybille, sondern die heißen Sibylle. Die schreiben sich erst mit I und dann mit Y. Und genau so habe ich das auch immer gemacht mit Worten wie Libyen zum Beispiel. Ich habe immer Libyen gesagt, aber es heißt natürlich Libyen. Aber Libyen zu sagen, ist ja viel schwieriger, als Libyen zu sagen.
Es hört sich auch irgendwie bescheuert an. Ne? Ich weiß auch, dass das Libyen heißt, aber ich glaube, so im Redefluss sage ich auch immer Libyen. Libyen.
Ja.
Wahrscheinlich muss man es so ganz schnell wegnuscheln, damit sich nicht so falsch anhört. Libyen.
Ja.
Ich habe auch jahrelang das Wort lizenzieren, also so ausgesprochen, wie ich es jetzt gerade ausspreche, bis mich irgendwann mal einer darauf hingewiesen hat, dass das doch lizenzieren heißt.
Weil es um die Lizenz geht und nicht um das Zensieren, ne?
Ja. Habe ich nicht gewusst.
Ja, aber das sind natürlich so Fallen, die uns die Sprache stellt, weil wir Zensieren kennen und Lizenz und dann bist du ganz schnell bei Lizenzieren. Ja, ja, klar.
Ja, aber da habe ich es auch tatsächlich nicht gewusst. Es gibt ein, ich komme gerade auf ein anderes Wort, da weiß ich, dass ich es falsch ausspreche, mach's aber irgendwie trotzdem konsequent und zwar kandidieren. Ich sage immer kandidieren.
Kandidieren statt kandidieren.
Statt kandidieren, ja.
Ah, kandidieren.
Ja, kandidieren.
Ja.
Es kommt mir so leichter über die Lippen. Ich sage auch oft fünf.
Fünf, ja, natürlich.
Statt fünf.
Weil M und F sind ja beides Laute, wo wir beide Lippen aufeinander tun. M und F. Fast. Mf ist leichter als Nf. Also als erst das N und dann das F. Ja, wir sind natürlich ein bisschen bequem auch. Und das ist ähnlich wie, was ich auch immer falsch sage, ist Imbus. Der Imbusschlüssel.
Ja, machst du?
Ja. Ja, weil ich weiß, dass es Inbus heißt. Ja. Aber es spricht sich Imbus leichter, weil M und B wirklich beides sogenannte Bilabiale sind. Ne? Inbus ist viel schwieriger. Aber da gibt's eine Menge. Da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Sendung drüber machen.
Ja, das vielleicht machen wir keine ganze Folge dazu, aber ich finde es eine gute Idee. Da kommen wir mal zu sehr ins Radotieren, ne?
Kommen wir drauf zurück. Ja,
wir können ja nochmal drauf zurückkommen. Ich finde, das hat Potenzial für eine Rubrik. Da überlegen wir uns nochmal was.
Okay.
Offenbar haben wir da beide so ein paar dunkle Flecken. Ist ganz gut, wenn wir da mal Licht reinwerfen. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn man Wörter falsch ausspricht. Ich finde es nur gut, also für mich selber zumindest, zu wissen, wie sie richtig ausgesprochen werden.
Ja. Du meinst, damit man wenigstens ein schlechtes Gewissen hat?
Nee, ich meine, damit man auch souveräner reagieren kann, wenn jetzt irgendwelche Klugscheißer, so wie ich ja tendenziell einer bin, einen darauf hinweisen.
Und damit man es richtig schreibt, natürlich. Weil wenn wenn du es ständig falsch oder bequemer aussprichst und dann auch noch so schreibst. Ja.
Da fällt
ist alles nicht so einfach.
Da fällt mir ein, ich habe vor einer Weile mal gelesen, welches deutsche Wort am häufigsten falsch geschrieben wird.
Aha, nämlich?
Fand ich ganz interessant, dass man dass überhaupt jemand sich die Mühe gemacht hat, das offenbar statistisch zu erheben. Das Wort ist Obolus.
Aha.
Es schreiben nämlich alle Obolus mit zwei U, also eins vorm L, eins hinterm L.
Ja.
Es ist Obolus. Ja aber der das heißt Obolus.
Obolus, ja. Ja, ich glaube, das sage ich auch meistens, Obolus.
Ja, ich auch.
Ja.
Ja, die Zeit, sie galoppiert uns davon wie 10 Rennpferde. Da schaffen wir es jetzt leider gar nicht mehr, unsere allseits beliebte Literaturrubrik unterzubringen. Aber ich glaube, wir können fest versprechen, in der nächsten Folge Work-Life-Balance gibt es wieder Literatur à la carte, gelesen von Frank oder mir oder uns beiden. Schickt uns weiterhin gerne eure Vorschläge, wie die Krankheit, das Beschwerdebild der Work-Life-Balance heißen sollte. Wir werden das in der nächsten Folge abschließend auswerten. Alle, die uns Vorschläge schicken, nehmen selbstverständlich an der Verlosung teil. Ihr findet uns unter worldlifebalance.com, auf Spotify, iTunes, allen bekannten Podcast-Plattformen. Abonniert gerne unseren Kanal, lasst uns gerne ein Like da, gebt uns Sternchen, lasst uns einfach den ganzen Quatsch mitmachen. Das hilft uns in jedem Fall. Mir hat es wieder ganz großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Frank. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mir geht's jetzt besser. Ich hoffe, euch auch.
Ich schließe mich an. Ahoi, ahoi. Ciao.